Subkutan Podcast. Kultur zum Mitnehmen. Radio Bern, Radio. Einfach Rabe.
95,6.
Subkutan. Kultur, wo unter die Haut geht.
Culture that gets under your skin.
Liebe Hörer und Hörerinnen, ich begrüße euch ganz herzlich zur heutigen Sendung von Subkutan auf Radio Bern, Rabe. Wem gehört die Musik, die ich höre? Wie ist das Bild auf einem Online-Blog geschützt? Wie zeitgemäß ist das Recht auf Schutz des geistigen Eigentums in materieller und ideeller Hinsicht? In einer Zeit, wo sich die Art Kultur zu produzieren und zu konsumieren durch die neuen Möglichkeiten stark verändert hat. Um das Urheberrecht geht es in unserer Subkutan-Themenwoche. Ein sehr komplexes Thema, ein Thema mit radikalen Positionen. Manche sprechen sogar von einem Glaubenskrieg. Wir wagen uns hinein in die Geschichte des Urheberrechts. Und wir schauen auf die aktuelle Lage in der Schweiz und wir fragen uns, ob Creative Commons das Urheberrecht fit für die Zukunft macht. Darum geht es heute hier bei uns bei Subkutan und darum wird es auch am Freitag gehen bei unserer neuen Subkutan-Gesprächssendung. Jeden zweiten Freitag diskutieren wir ab sofort mit zwei Studiogästen über das kulturelle Leben. Diesen Freitag um 11.30 Uhr vertiefen Julia Meyer, eine Philosophin und ein Künstler, das Thema.
Subkutan.
Im ersten Beitrag heute ist Julia Meyer der Frage nachgegangen, wie und warum ist das Urheberrecht entstanden? Der Versuch einer Chronologie.
Die sieben Geistli, sie ist schon längst ins Gefressen. Schneewittli liegt im Sarg für immer tot. Und die Zwergli machen noch einen Punk. Aus Tischle deckt, die macht mich krank. Und Schlaraffenland geht's nur mit Magenband.
So fängt Merli an, ein Lied aus dem neuesten Album von Stiller Haas. Das Lied ist urheberrechtlich geschützt. Die Urheber vom Lied sind der Endo Anaconda, der den Text geschrieben hat, und der Schifferschaffer, der die Musik komponiert hat. Unser Urheberrechtsgesetz gewährt dem Endo Anaconda und dem Schifferschaffer eine ganze Palette von Rechten an ihrem Werk. Das Lied ist ihr geistiges Eigentum. Was heute selbstverständlich ist, hat unsere Vorfahren aus früheren Zeiten zum Staunen gebracht. Was wäre früher passiert mit den Künstlern und ihrem Werk? In der Antike hatten der Endo Anaconda und der Schifferschaffer keine gesetzlich festgehaltene Rechte in ihrem Lied. Das Schlimmste, was einem Liederdieb passieren konnte, war, dass man auch als Plagiator entlarvt. Der Begriff Plagiat stammt nämlich aus dem 1. Jahrhundert nach Christus und kommt von Plagiarius, latinisch für Menschenräuber, Seelenverkäufer. Wenn der Endo Anaconda und der Schifferschaffer ihr Lied schon vor 2000 Jahren geschrieben hätten, dann könnten wir heute im allerbesten Fall noch den Liedtext lesen. Musik wäre uns kaum erhalten geblieben. Um Melodien zu konservieren, braucht es nämlich Noten und Notenlinien. Und die hat der Guido von Arezzo erst im 11. Jahrhundert erfunden, also gut 1000 Jahre später.
Tralali. Tralala.
Auch im Mittelalter hat es kein Recht auf geistiges Eigentum. Bücher hat man natürlich nicht stellen, aber Abschreiben war erlaubt oder sogar erwünscht. Beim Abschreiben ist es aber häufig vorgekommen, dass der Text ist abgeändert wurde. Wenn ein Autor nicht wollte, dass sein Text verändert wird, ist ihm nichts anderes übrig geblieben als ein Bücherfluch. Wenn du meinen Text abändern, dann sollen dir Warze auf den Backen und Eiterpille auf dem Hals wachsen. Die grosse Revolution ist im 15. Jahrhundert gekommen, der Buchdruck. Dank dem Buchdruck ist es zum ersten Mal möglich gewesen, in grossen Mengen Kopien von Büchern herzustellen. Aber nur dann hat man keine Garantie gehabt, dass der Text unverändert kopiert wird. Ganz furchtbar hat sich der Martin Luther müssen ärgern. 1525 schreibt er, dass seine Bücher so schändlich zugerichtet worden seien, dass er sie nicht einmal mehr kennt. Man kann sich also nur ausmalen, was mit dem Endo Anaconda im Text passiert wäre. Mit dem Buchdruck ist plötzlich ein neuer Faktor ins Spiel gekommen, das Geld. Vor allem mit dem Nachdruck von Büchern konnte man ordentlich Geld verdienen. Um dem entgegenwirken, hat man sogenannte Privilegien für Drucker eingeführt. Das heisst, dass der Nachdruck von Büchern für eine bestimmte Zeit ist verboten wurde. Das war auch für die Herrschergebung, weil sie so ein Stück weit kontrollieren konnten, was für Ideen in Umlauf kommen. Erst mit der Renaissance hat sich die Auffassung vom Künstler als Schöpfer angefangen durchsetzen. Und das sowohl für einen Autor wie auch für einen Komponist. Kurz nach dem Buchdruck ist nämlich auch der Notendruck erfunden worden. Und bald hat es, wie für Bücher, auch für Partituren sogenannte Privilegien gegeben. Wenn der Endo Anaconda und der Schifferschaffer ihr Lied in der Renaissance geschrieben hätten, könnte es also durchaus sein, dass sie heute noch als Urheber vom Lied bekannt wären. Die Anerkennung von der Autorschaft war zu dieser Zeit aber nur eine Form von Persönlichkeitsschutz gewesen. Für das Portemonnaie des Künstlers hatte es keine Bedeutung gehabt. Das Geld haben immer noch die verdient, die einen Gegenstand hergestellt haben. Reich wären der Endo Anaconda und der Schifferschaffer in der Renaissance also kaum geworden.
Der Freiwillige ist nur Sushi auf meinem Teller. Und die Frau Holle schneit fürs Medellin-Kartell. Der Dagobert Duck ist arme Genössig. Die kleine Fee ist beständig hässig. Und der gute König im Exil verdient viel zu wenig. Und alle Engel gehen heute auf den Strich.
Das moderne Urheberrecht hat zwei Wurzeln. Eine englische Wurzel und eine französische Wurzel. Die englische Wurzel kommt aus der Buchproduktion. In England ist es um die Frage gegangen, wer darf Bücher kopieren. Aus diesem Grund heisst das Urheberrecht auf Englisch Copyright, Kopierrecht. Das erste moderne Urheberschutzgesetz ist vor etwa 300 Jahren in England eingeführt worden, das sogenannte Statute of Anne aus dem Jahr 1710. In diesem Gesetz war zum ersten Mal das Recht vom Autor an seinem Werk formuliert. Der Endo Anaconda wäre mit seinen Texten, hat er seine Buchform herausgegeben, zu England am besten aufgehoben gewesen. Der Schifferschaffer hingegen, der hat es bald nach Frankreich gezogen. Die zweite Wurzel vom Urheberrecht, die französische Wurzel, kommt nämlich aus der Musik und aus dem Musiktheater. Der französische Ansatz schützt vor allem Komponisten und Theaterautoren davor, dass ihre Stücke von anderen aufgeführt werden, ohne dass sie etwas dafür bekommen. Frankreich hat seine Urheberschutzgesetze Ende des 18. Jahrhunderts eingeführt, wenige Jahre nach der Französischen Revolution. Die Gesetze haben bald Folgen gezeigt. Der Urheberschutz hat nämlich nur für Leute gelten, die in Frankreich gelebt haben. Und darum sind viele Künstler aus anderen Ländern nach Frankreich gegangen. Der Verdi zum Beispiel oder der Rossini und viele andere italienische Komponisten. Die anderen Länder haben bald gemerkt, dass so ein Urheberrecht ein Vorteil ist und haben selber auch einen Urheberschutz eingeführt. Aber auch diese Gesetze waren nur im eigenen Land gültig. Ein Buch, das in England geschützt war, konnte man in Frankreich ohne weiteres herausgeben.
Tralali. Tralala.
Zu einer Zeit, in der immer mehr Werke, Sprache und Landesgrenzen überwunden haben, hat es keinen Sinn mehr gemacht, dass jede Stadt ein anderes Urheberrecht hat. Das erste internationale, multilaterale Urheberrechtsabkommen ist im Jahr 1886 unterzeichnet worden. Und zwar in Bern. Das Abkommen heisst darum Berner Übereinkunft zum Schutze von Werken der Literatur und Kunst. Mit der Berner Übereinkunft hat man versucht, den Urheberschutz möglichst weltweit zu harmonisieren und gewisse Mindeststandards festzulegen. Wie zum Beispiel die Schutzdauer, also wie lange das Werk urheberrechtlich geschützt ist. Weil es zu dieser Zeit, 1886, noch kein Radio gegeben und auch kein Film, Fernsehen oder Fotokopiermaschine, ist die Berner Übereinkunft nachher mehrmals revidiert worden. Gut 100 Jahre später, im Jahr 1996, hat man dann auch versucht, das Urheberrecht auf die digitale Welt anzupassen. Seitdem gibt es zum Beispiel auch einen Schutz für Interpreten. Ja, und so kommt es, dass der Endo Anaconda und der Schifferschaffer nicht nur als Urheber geschützt sind, sondern auch als Interpreten von ihrem Märchen.
Und Hänselmännli machen blau, und der Schmutz wie ist ein Saul, und der Storch nimmt alle kleinen Kindli mit. Aber ich glaube immer noch an Märchen. Aber ich glaube immer noch an Märchen. Dornrösli schlaft seit zwei Wochen nimmer, weil ich der Wolf, der böse Geissli-Fresser bin. Tralali. Tralala. Tirili.
Die Scheisszeitverschiebung. Ich verwünsche dich nie. Okay, halt auf die Combox. Wie oft denkst du an gegen neue E-Mails. Ich wär froh, wenn ich's jetzt wüsste. Und bitte bist ehrlich. Du weißt ja, wie ich bin. Wenn's mir durch das stimmt etwas nicht, dann fahr ich Körper ein. Weisst, ich kenne die Sonne. Und der Mond kenne ich auch. Big Sister und Brother. Mies Detektivbüro. Ja, sie schaut am Tag, er in Nacht. Ja. Ich kenne kein Überwachungsteam, wo das besser macht. Und wenn es mal eine Nacht gibt, wo der Mond früh versinkt, dann will ich es gar nicht wissen. Machst, was dich richtig dünkt.
Das war Big Sister and Brother von King Pepe. King Pepe verwendet Schallplatten aus den 20ern, wozu er neue Texte singt. Ihr seid bei Radio Bern-Rabe bei der Sendung Subkutan, heute zum Thema Urheberrecht. Das klingt ziemlich theoretisch, aber ist es nicht, es betrifft uns alle. Die technischen und globalisierten Möglichkeiten der heutigen Zeit haben das Produzieren und Konsumieren von Kunst immens verändert. Während wir uns als Künstlerinnen und Konsumenten an die neuen Möglichkeiten gewöhnt haben, hinken die Gesetze hinterher, auch in der Schweiz. Deshalb hat Bundesrätin Simonetta Sommaruga kürzlich eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, um Antworten auf die neuen brennenden Fragen des Urheberrechts zu suchen. Julia Meyer hat sich für uns auf Spurensuche gemacht.
Urheberrecht ist richtig und wichtig und nötig. Aber ich tue mich nicht damit beschäftigen, weil es mich nicht betrifft. Das ist der einhellige Befund, wenn man unter Privatpersonen eine Umfrage zum Thema Urheberrecht macht. Als Privatperson, die ab und zu ein Buch liest, mal ins Kino geht, ein bisschen Fernsehen schaut und Musik hört, als privater Kulturkonsument muss man sich in der Schweiz tatsächlich nicht gross mit dem Urheberrecht beschäftigen. Unser Urheberrecht ist recht konsumentenfreundlich. Im Unterschied zu vielen anderen Ländern ist in der Schweiz sogar der Download legal. Wir dürfen so viel Musik und Filme aus dem Internet abladen, wie wir wollen. Wenn es wieder mal darum geht, das Urheberrecht zu modernisieren, dann werden auch Konsumentenvertreter an Verhandlungstisch geholt. Das ist auch beim aktuellen Modernisierungsversuch so, bei der sogenannten AGUR 12. AGUR 12 steht für Arbeitsgruppe Urheberrecht. Die Bundesrätin Simonetta Sommaruga hat die Arbeitsgruppe letztes Jahr gegründet und ihr den Auftrag gegeben, Vorschläge zur Verbesserung des Urheberrechts auszuarbeiten. Eines der Hauptthemen in dieser Arbeitsgruppe ist das Urheberrecht im Internet. Müssen wir uns dann als Konsumenten auf Änderungen im Internet gefasst machen? Ich frage den Michel Rudin. Er ist Geschäftsführer vom Konsumentenforum, eine unabhängige Konsumentenorganisation. Der Michel Rudin ist einer von mehreren Konsumentenvertretern in der AGUR 12. Er sagt, dass er als 27-Jähriger mit Abstand der Jüngste der Arbeitsgruppe ist. Er ist also der Einzige, der im digitalen Zeitalter ist aufgewachsen. Der Einzige Digital Native. Als Konsumentenvertreter in der AGUR 12 will der Michel Rudin verhindern, dass Konsumenten kriminalisiert werden. Das heisst, er setzt sich dafür ein, dass der Download aus dem Internet legal bleibt. Der Michel Rudin will für Konsumenten etwas erreichen.
Und zwar, dass sie sich so frei wie möglich im Internet bewegen können und dass sie die Produkte und die technischen Errungenschaften nutzen können, die momentan zur Verfügung stehen.
Freiheit bedeutet immer auch Verantwortung. Aus diesem Grund kämpft der Michel Rudin auch dagegen, dass der Konsument und die Konsumentin bevormundet werden. Bei der Vorstellung, dass auf dem Bildschirm plötzlich Warnhinweise aufleuchten, weil man möglicherweise auf eine Seite mit Raubkopien gestossen ist, fühlt sich der Michel Rudin gar nicht wohl.
Ich komme mir nachher manchmal ein bisschen vor bei solchen Vorschlägen, wie ein Polizist würde bei mir daheim in der Wohnstube stehen. Und das ist eigentlich etwas, was ich möchte vermeiden.
Soweit die Lage aus der Sicht der Konsumentinnen und Konsumenten. Neben den Konsumenten sind in dieser Arbeitsgruppe Urheberrecht AGUR 12 auch die Produzenten, Nutzerverbände und natürlich die Urheberinnen und Urheber vertreten. Aus Sicht der Urheberinnen und Urheber ist die Situation um einiges komplizierter. Das Urheberrecht ist ja als Prinzip eine komplizierte Angelegenheit. Aus welchem Grund das so ist, erklärt mir der Emanuel Meyer vom Institut für Geistiges Eigentum.
Wer ein Velo kauft, zum Beispiel, der hat eins, und wenn er es weiterverkauft, dann hat er keins mehr. Aber beim Urheberrecht geht das nicht, weil das nicht Sachen sind. Also wer auf der Strasse ein Lied spielt oder sein Lied spielt, oder, der verdient vielleicht etwas. Und wenn sich jemand das merkt, kann er es auch spielen. Oder? Das hindert der Erste nicht, dass er das selber weiter kann spielen. Aber es sind dann schon zwei, die sich dann halt anfalls die Einnahmen teilen müssen.
Und so funktioniert das natürlich nicht nur auf der Strasse, sondern auch in viel komplexeren Zusammenhängen, wie zum Beispiel in der Unterhaltungsindustrie. Im Urheberrecht geht es also nicht darum, ein Buch als Gegenstand zu schützen, sondern der Inhalt vom Buch. Nicht das materielle Eigentum, sondern das geistige Eigentum. Das geistige Eigentum von Urheberin, vom Urheber. Der grosse Knackpunkt beim Urheberrecht ist die Verwertung. Das heisst, auf welchem Weg wird der Urheber für die Nutzung von seinem Werk entschädigt. Der einzelne Urheber steht nämlich einer ganzen Vielzahl von Nutzern gegenüber, die ihm gar nicht bekannt sind, die er gar nicht kennt. Aus diesem Grund ist eine individuelle Verwertung fast gar nicht möglich und darum gibt es eben eine kollektive Verwertung. Die kollektive Verwertung läuft über sogenannte Verwertungsgesellschaften. In der Schweiz haben wir 5 Verwertungsgesellschaften. Die bekanntesten sind Suisa und Proliteris. Die Verwertungsgesellschaften haben unter anderem die Aufgabe, mit Nutzerorganisationen Tarife auszuhandeln für die Nutzung der Werke von ihren Mitgliedern. Aber zum Verhandeln braucht es einen Verhandlungspartner. Und wenn es um Urheberrecht im Internet geht, fehlt häufig ein Verhandlungspartner. Auch aus diesem Grund ist das Internet eines der grossen Themen in der Arbeitsgruppe Urheberrecht. Internet und Urheberrecht, das ist eine grosse Herausforderung, sagt Emanuel Meyer vom Institut für Geistiges Eigentum. Für ihn geht es darum,
eine Lösung zu finden, die für Internetnutzer praktikabel ist, den Bedenken zum Datenschutz Rechnung trägt und dann den Urheber aber gleichzeitig trotzdem ein Einkommen sichert und dass das Ganze irgendwo als fairen Ausgleich auch empfunden wird.
Die Arbeitsgruppe Urheberrecht AGUR 12 hat noch viel Arbeit vor sich. Und das ist harte Arbeit, knallharte Verteidigung der eigenen Interessen, die je nach Interessengruppe sehr weit auseinander liegen. Die Arbeitsgruppe hat letzten Herbst mit der Arbeit angefangen. Bis Ende dieses Jahres soll die Arbeitsgruppe konkrete Vorschläge ausgearbeitet haben. Ob sie das schafft, werden wir sehen.
Umfangreiche und laufende aktualisierte Informationen zur Arbeitsgruppe Urheberrecht AGUR 12 gibt es auf der Webseite des Instituts für Geistiges Eigentum. Links dazu ab heute Nachmittag und weitere Informationen auf www.rabe.ch. Julia Meyer hat sich geraume Zeit mit dem Urheberrecht beschäftigt. Sie ist jetzt hier bei mir zu Gast. Wie war es, sich mit diesem Thema zu befassen?
Ich glaube, Urheberrecht kommt von Urwald, weil es ist nämlich sehr kompliziert gewesen. Jedes Mal, wenn ich einen Text gelesen habe, wenn ich irgendeinen Beitrag gelesen habe, sind wieder neue Türen aufgegangen und schlussendlich ist es einfach ein riesiges Labyrinth, das aber wahnsinnig spannend ist, um sich drin zu verlieren.
Subkutan. Kultur, wo unter die Haut geht.
Culture that gets under your skin.
Instead.
Das war Vidibiff von der norwegischen Band Binärpilot. Legal runtergeladen von der Internetplattform Jamendo. Legal, weil Vidibiff eine Creative Commons Lizenz besitzt. Wer und was ist Creative Commons? Wie versucht Creative Commons einen zeitgemäßen Umgang mit dem Urheberrecht und den neuen digitalen Möglichkeiten zu schaffen? Ist Creative Commons ein ernstzunehmendes Zukunftsmodell? Theresa Bayer ist dieser Frage nachgegangen und hat mit Simon Schlauri von der Digitalen Allmend Schweiz gesprochen.
Der Dschungel des Urheberrechts ist tief und voller Irrwege. Und ohne dass ich es groß merke, wandere ich täglich hindurch. Dort, wo Copy and Paste die rituelle Handlung ist, dort, wo Inhalte schnell verbreitet, ausgetauscht und mit einem Mausklick verändert werden, im Internet. Ich betreibe einen kleinen Kochblog. Zweimal die Woche stelle ich ein Gericht vor. Und klar, dass ich nicht wegen jeder Lizenz für ein Bild oder für ein Lied auf meiner Kochplaylist einen Juristen oder eine Juristin fragen möchte. Deshalb halte ich auf bestimmten Online-Plattformen nach Bildern und Liedern mit einer grauen Plakette Ausschau. Auf ihr sind Symbole abgebildet. Sie sieht in etwa so aus wie eine Waschanleitung in Kleidungsstücken. Diese Plakette steht für Creative Commons. Nicht ein Jurist, eine Juristin oder eine Verwertungsgesellschaft soll über die Nutzungsbedingungen entscheiden, sondern der Urheber oder die Urheberin selbst. Der Nutzende kann sich, egal aus welchem Land er kommt, die Lizenz anschauen und weiß, was er darf und was nicht. Das Konzept des kreativen Gemeinschaftsguts will also mehr Struktur und mehr Selbstbestimmung in den Urheberrechtsdschungel bringen. Doch leicht sind die Pfade da nicht zu bahnen. Creative Commons wurde aus den USA importiert und ist mit dem Schweizer Recht nicht so richtig kompatibel. Denn in der Schweiz haben die Verwertungsgesellschaften eine Monopolstellung. Wenn man als Urheberin oder Urheber bereits Mitglied einer Verwertungsgesellschaft ist, kann es je nach Verwertungsgesellschaft sein, dass eine Lizenzierung unter Creative Commons gar nicht mehr möglich ist. Das eine schließt das andere oft aus.
Das ist ein Problem, weil ein Künstler zum Beispiel möchte einzelne Werke aus seinem Fundus können frei aufs Netz stellen, um vielleicht eine bessere Verbreitung überzukommen. Das ist ein ideales Werbemittel, Creative Commons, für einen einzelnen Künstler. Und wenn er bei einer Verwertungsgesellschaft dabei ist, dann kann man das nehmen.
Simon Schlauri ist Jurist und engagiert sich im Vorstand der Digitalen Allmend Schweiz. Dieser Verein kümmert sich um Fragen von Creative Commons und setzt sich für den öffentlichen Zugang zu digitalen Gütern ein. Die Digitale Allmend will aber nicht geistiges Eigentum abschaffen, sondern Künstlerinnen und Künstler sollen die Freiheit haben, bestimmte Werke als frei nutzbar zu deklarieren. Dafür gibt es ein Lizenzsystem, die graue Plakette mit den Symbolen. Simon Schlauri erklärt ihren Sinn und Zweck.
Lizenzsystem, das möglichst einfach verständlich ist. So auf der einen Seite, dass die Nutzer von diesen Werken sofort können erfassen, mit einem Blick können erfassen, was sie alles dürfen machen mit so einem Werk. Und auf der anderen Seite, dass eben auch die Autoren oder Künstler eine einfache Möglichkeit haben, ihre Werke freizugeben.
Die Creative Commons Lizenz ist aus 4 verschiedenen Modulen aufgebaut. Sie können nach dem Baukastenprinzip kombiniert werden. Sie entscheiden über den Freiheitsgrad des Werkes.
1.
Immer zu sehen in der grauen Lizenzplakette ist ein Symbol mit einem eingekreisten Männchen. Das heißt, dass der Name des Urhebers oder der Urheberin und der Titel des Werkes genannt werden muss. Möchte ich zum Beispiel ein Bild meiner Berner Lieblingspizzeria auf meinem Kochblog einbetten, muss ich Johnny Pfister in die Bildlegende setzen. So heißt nämlich der Fotograf.
2.
Wenn das Werk nicht verändert werden soll, kommt in der Plakette ein Kreis mit 2 Gleichheitszeichen hinzu. Johnny Pfister verbietet mir damit zum Beispiel, von seinem Pizzeria-Foto nur einen Ausschnitt zu verwenden.
3.
Dann gibt es ein Symbol, das die kommerzielle Nutzung untersagt. Im Kreis ist ein durchgestrichenes Dollarzeichen zu sehen. Wenn ich also ein Kochbuch herausbringe und dies für 30 Franken verkaufen möchte, darf das Pizzeria-Bild von Johnny Pfister nicht auf dem Cover sein.
4.
Das 4. Modul zeigt einen geschwungenen Pfeil. Dieser bedeutet Share Alike. Es wird nur dann verwendet, wenn die Weiterbearbeitung erlaubt ist und sagt aus, dass die Bearbeitung eines Werkes unter der gleichen Lizenzart veröffentlicht werden muss wie das Original. Durch die Kombination der vier Lizenzmodule werden also konkrete Nutzungsbestimmungen festgelegt. Aber leider ist es dann doch alles nicht so einfach, wie es tönt. Zum Beispiel kann der Urheber oder die Urheberin nur so viele Rechte freigeben, wie er oder sie Rechte hat. Ist zum Beispiel der Pizzabäcker im Fokus des Pizzeria-Bildes, hat der Fotograf nur die Rechte am Bild, nicht aber am Motiv und darf sein Foto nicht freigeben. Ein ewiger Streitpunkt ist auch, wo denn genau die Grenze ist zwischen kommerziell und nicht kommerziell. Wenn ich auf meinem Kochblog einen kleinen Werbebanner habe, um mir die Zutaten meiner Kochexperimente zu finanzieren, ist das dann schon kommerziell? Und vielleicht würde es ja Johnny Pfister gefallen und seine Fotografenkarriere vorantreiben, wenn das Coverfoto meines Kochbuches von ihm stammt. Dass er sich damals aber für das Modul nicht kommerziell entschieden hat, macht diese Option eher schwierig. Und noch ein Problem. Daran, dass ich das Foto von Johnny auf meinem Blog verwende, verdient er keinen Rappen. Johnny muss also entweder ein großzügiger Profifotograf sein, in der Ausbildung stecken oder er verdient sein Geld durch das Backen der besten Pizzen in Bern. Oder Johnny ist Idealist und setzt sich ein für eine freie Wissensgesellschaft im Netz. Den Creative Commons Idealisten und Idealistinnen wird oft vorgeworfen, sie seien gegen das Urheberrecht. Simon Schlauri stellt klar, dass das unlogisch wäre.
Creative Commons basiert auf Urheberrecht. Wir können nicht etwas lizenzieren mit der Creative Commons Lizenz, die wir nicht haben. Das heisst, ich muss als Autor das Urheberrecht haben. Und wenn ich das nicht habe, dann nützt man die Creative Commons Lizenz nicht. Wichtig wäre aus meiner Sicht, dass einfach die Zusammenarbeit mit der Verwertungsgesellschaft besser funktioniert.
Creative Commons will den Urheberinnen und Urhebern eine Alternative bieten zur kollektiven Verwertung der großen Verwertungsgesellschaften. Das dürfte vor allem jene Künstlerinnen und Künstler interessieren, die ihre Werke und Ideen möglichst frei verbreiten möchten. Wer hingegen Geld will oder Geld braucht, ist bei den Verwertungsgesellschaften wohl besser aufgehoben.
Das war ein Beitrag von Theresa Bayer. Nun sind wir am Ende der heutigen Subkutan-Sendung mit Beiträgen von Theresa Bayer und Julia Meyer. Die beiden sind auch verantwortlich für Subkutan. Am Mikrofon Nele Jahnke. Nächste Woche am Mittwoch geht es bei Subkutan um Spielarten. Wir werden ins Casino und in einen Comicladen gehen. Euch einen schönen Tag.
Subkutan.
Robby.
Even it's come as a